Wer zu mir sagt, er hätte ein großes Problem, sage ich normal, er ist ein Versager. Denn jedes große Problem war klein und hätte er es als kleines gelöst, hätte er kein großes.
Mal grob gesagt, hier ist der neueste Podcast mit Wolfgang Grupp, dem langjährigen Eigentümer von Trigema. Im Gespräch mit Reinhold Böhmer, dem Chefredakteur des Umweltnachrichtenportals Greenspotting und ehemaligen Ressortleiter der Wirtschaftswoche, sagt der bekannte Unternehmer seine Meinung zu den spannendsten aktuellen Themen. Ungefiltert, unzensiert, auf den Punkt.
Hallo Herr Grupp.
Einen schönen guten Tag Herr Böhmer.
Ja, wir leben ja in Zeiten der großen, ja der übergroßen Zahlen sogar. 1,5 Billionen Euro vielleicht für Rüstung, auch ein bisschen Infrastruktur dabei. Von der Bundesregierung, der künftigen, geplant. Eine andere große Zahl, die ja seit einem Jahr so etwa durch die Welt geistert, ist 50 Milliarden Euro. Über die 50 Milliarden wollen wir heute mal reden. Vielleicht ahnen Sie schon ein bisschen, was es sein kann oder noch nicht so. 50 Milliarden?
Sie müssten sich näher mir ein paar Stichworte geben, dann würde ich sicher drauf kommen.
Das mache ich mal. 50 Milliarden ist die angebliche Summe, die deutsche Unternehmen laut dem Institut der deutschen Wirtschaft, das ist das arbeitgebereigene Wirtschaftsinstitut, angeblich jedes Jahr verlieren, 50 Milliarden, weil sie nicht genügend Fachkräfte finden. Wie ist es eigentlich bei Trigema? Suchen Sie auch verzweifelt Leute? Wie viele Stellen haben Sie zurzeit nicht besetzt? Wie ist die Lage bei Ihnen?
Das ist sicherlich bei uns ähnlich, dass wir Fachkräfte beziehungsweise natürlich klassische Näherinnen oder Ausrüster oder sonst was für die Färberei und so weiter suchen. Aber ich habe nie darauf Zeit verwandt, auszurechnen, was wäre, wenn. Ich sag mal, wenn ich die hätte. Natürlich würden wir uns freuen, wenn wir Mitarbeiter bekämen. Aber wir rechnen jetzt, wir haben keine Zeit auszurechnen, was ich mit denen verdienen würde, wenn ich sie hätte. Das heißt, wir haben gesagt, wir nutzen die wir haben und die werden voll genutzt. In schwierigen und in guten Zeiten haben sie garantierte Arbeitsplätze, haben sie garantierte Löhne. Und das ist viel wichtiger. Deshalb kriegen wir heute, auch wo die Arbeitskräfte knapp sind, vielleicht eher noch Anfragen, weil wir schon in der Vergangenheit immer garantierte Arbeitsplätze und garantierte Löhne hatten.
Aber können Sie irgendwie sagen, wie viele Stellen Sie zurzeit nicht besetzt haben? Kann man das sagen?
Ich möchte mal so sagen, wir suchen einen LKW-Fahrer oder ganz vereinzelt oder dies oder jenes, wo wir dann Bewerbungen haben und bis die dann fest besetzt sind, dauert das eine gewisse Zeit. Aber Näherinnen, wenn Sie mir 50 Näherinnen schicken, dann kaufen wir die Maschinen dazu oder haben natürlich schon einige Maschinen, aber wir kaufen die Maschinen dazu und die könnten wir im Prinzip problemlos beschäftigen, weil Trigema hat sehr starke Nachfrage und wir arbeiten generell auf Lager, aber die Lager sind meistens eher Richtung wenig im Lager und wir würden sie gerne auffüllen. Also wir könnten wesentlich mehr Leute beschäftigen.
Und warum tun Sie das nicht? Zahlen Sie zu wenig?
Weil wir sie nicht kriegen. Was heißt, zahlen sie zu wenig? Natürlich können wir jetzt nicht Löhne bezahlen, die nicht mehr rechenbar sind. Aber ich sag mal, am Lohn wird's nicht liegen, weil wir ja im Prinzip das feststellen. Wir kriegen die Bewerbungen nicht. Wir kriegen sicherlich noch etwas mehr Bewerbungen, weil wir eben, wie gesagt, schon jahrelang bekannt sind für sichere Arbeitsplätze. Aber sie sind knapp. Wir wissen ja auch, dass weniger Kinder geboren wurden, auch schon vor 20 Jahren, was sich jetzt auswirkt und dass die Bevölkerung nicht wächst, sondern dass die eher schrumpft und das wird sich überall sein. Aber ich bin da nicht so pessimistisch, ich bin positiv gestimmt durch die KI, künstliche Intelligenz und Rationalisierung, Automatisierung und das könnte sein, dass sich das in den nächsten Jahren ein bisschen ändert, wenn die künstliche Intelligenz mehr zu Automation führt und alles, dann könnte es plötzlich in eine andere Richtung kommen. Und deshalb sage ich, müssen die Bewerber wissen, wer bei Trigema arbeitet, hat auch einen garantierten alten Arbeitsplatz, wenn sich das Blatt gewendet hat. Und wenn ich draußen sehe und wie Sie von Arbeitskräftemangel sprechen und ich gleichzeitig höre, dass die Automobilindustrie, VW hat ja gesprochen, 3 Werke schließen und alles, dann kapiere ich das nicht. Auf der einen Seite spricht man von Arbeitskräftemangel oder von Arbeitskräftegenerellmangel und dann gibt es Firmen, die im Prinzip Arbeitsplätze abbauen und 20.000 oder 30.000 abbauen. Wo gehen die hin? Die sollen sich doch bei uns bewerben, dann werden wir welche einstellen.
Aber kann es auch daran liegen, dass vielleicht der eine oder andere einfach ungern nach Bollardingen auf die Schwäbische Alb oder ins benachbarte Rangendingen oder nach Alzhausen in der Nähe des Bodensees will, wo Trigema ja Fabriken hat, dass das einfach nicht so attraktiv ist, dorthin zu ziehen?
Das kann schon sein. Ich meine, Bollardingen ist nicht München und das gibt's immer welche. Aber ich sag mal, wer tatsächlich arbeiten will, einen Arbeitsplatz sucht, auch wenn wir jetzt die Geflüchteten anschauen und so weiter, da spielt das für sie jetzt keine Rolle. Da ist wichtig, eine Heimat zu finden und dafür tun wir ja einiges, dass die Leute dann auch entsprechend bei uns eine Sprachschule kriegen und dass ihnen geholfen wird, auch für Wohnungssuche oder wir bieten entsprechende Wohnungen an. Und zwar, also wir bilden, machen schon etwas, dass die nicht nur einen Arbeitsplatz bekommen, sondern dass sie auch praktisch eine Heimat finden.
Trotzdem ist es ja so, dass der latente Arbeitskräftemangel, sprich das Angebot an Arbeitskräften, das zurückgeht, ja schon relativ bekannt ist. Seit 2015 werden immer weniger Menschen im Berufsleben aktiv. Haben die Unternehmen das Thema unterschätzt generell? Hätten sie nicht schon viel früher sich irgendwas anders einfallen lassen müssen?
Das kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber ich möchte nur sagen, was sollen wir uns einfallen lassen? Wir können jetzt nicht deshalb die Fabriken verlegen in andere Gegenden oder sonst was. Wir sind hier und wir tun alles, um denen den Arbeitsplatz so gut wie möglich zu machen. Wir bieten ja auch an, wir haben in der Zwischenzeit Turnübungen in der Näherei oder dies und jenes, damit die Leute auch gesundheitlich geschult werden oder unterstützt werden. Wir haben auch durch unseren Ruf sicherlich eine gewisse Position, wo wir sicher noch was kriegen. Aber das hat es immer gegeben. Das hat es, als ich in die Firma kam, gab es Hochzeiten. Da war aber, wer 50 Näherinnen mehr hatte, war reicher. Das hat man so gesprochen damals. Und dann plötzlich gab es 26 Firmen in Bollardingen. Jeder hat dem anderen Arbeitskräfte abgeworben, wenn es irgendwie möglich war. Und plötzlich sind 25 Konkurs gegangen. Also man muss nur irgendwo wissen, die Zeiten ändern sich.
Aber Sie haben ja Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt, sprich Lidl, Aldi, die zahlen ja nicht allzu schlecht. Und dann haben Sie Reutlingen. Reutlingen ist eine Industriestadt mit einem großen Werk von Bosch. Und in der Nähe gibt es auch Industrie, vielleicht nicht direkt hier. Wie groß ist die Konkurrenz?
Gut, da haben Sie recht, der Lidl oder Aldi ist eine Konkurrenz, aber wir stellen auch fest, dass natürlich die Leute nicht unbedingt bei Lidl oder Aldi, da ist Samstagsarbeit, da ist abends länger arbeiten, da gibt es Vorteile, aber es gibt genauso Nachteile. Also das ist immer eine Frage von dem, was die Person, die einen Arbeitsplatz sucht, will und wenn sie Verkäuferin war, dann kann sie ja bei uns in einem Testgeschäft auch Verkäuferin werden, aber ich habe ab und zu gehört, dass diese Großkonzerne, Lidl oder Aldi, dass die im Prinzip doch ein bisschen anonym sind und man doch etwas mehr auch zur Betriebsfamilie gehörend, das sind auch Vorteile, die wir bieten können.
Bei Ihnen klang jetzt so ein bisschen was durch, Stichwort Samstagarbeit, zum Beispiel Anonymität. Jetzt gibt es ja seit einiger Zeit das große Thema Generation Z, damit sind die jüngeren Menschen gemeint, so im Alter bis zu 30 Jahren und die seien angeblich nicht mehr so leistungsbereit wie früher und die hätten viel mehr die Freizeit und viel mehr Party im Kopf. Auch das Stichwort Work-Life-Balance macht die Runde, sprich also auch Zeit für das Leben ansonsten zu haben. Welche Erfahrungen machen Sie denn damit? Ist die jüngere Generation tatsächlich nicht mehr leistungsbereit?
Das kann sicher sein, dass das mal vorkommt, aber das ist auch eine Frage, wie das eine Firma, wie die jüngeren Leute erzieht oder wie sie die Vorbildfunktion haben. Und bei uns sind die jüngeren Leute, werden nicht selten ausgebildet und schon in der Ausbildung wird ihnen klar gemacht, dass es einmal, dass der Tag eine Zeit hat fürs Berufsleben und dann auch eine Zeit hat für die Familie. Und das muss man entsprechend einteilen. Das ist bei mir ja auch so gewesen. Ich habe immer gesagt, Montag bis Freitag, hat die Firma das Vorrecht und am Wochenende hat die Familie das Vorrecht. Jeder weiß, und das sage ich bei uns, bei den jüngeren Leuten, gibt es tolle, die tolle Leistung bringen, die engagiert sind, die bei uns ausgebildet werden und nichts anderes kennen als diese Pauschalierung, dass die jungen Leute nur Work-Life-Balance wollen. Das kann mal sein, aber die haben bei uns keine große Chance, weil wir das bei der Ausbildung schon erkennen, dass die gar nicht groß interessiert sind, an Leistung zu bringen.
Ja, was tut denn Trigema, um die Leute, die dann vielleicht kommen, aber noch nicht die Qualifikation haben, die sie wollen, dazu zu bringen, dass sie das schaffen, was gefragt ist?
Also wir bilden sie aus und wir zeigen ihnen auch, als wir die Vorbilder sind ganz wichtig, dass die auch selber in meiner Familie sozusagen, dass man sagt, dass man zeigt, dass wenn man Leistung bringt, dass man dann auch Vorteile hat und Leistung muss honoriert werden. Der Mindestlohn ist für uns nicht maßgebend, sondern wir wollen mehr bezahlen als den Mindestlohn. Der beste Näher verdient ja über 20 Euro. Das heißt, und das ist ganz wichtig und das sind die Vorbilder und wir wollen Leistung haben und Leistung muss honoriert werden und das müssen die Mitarbeiter wissen.
Was bedeuten denn Aufstiegsmöglichkeiten hier für Sie? Man stellt sich bei Trigema eigentlich vor allem Näherinnen und Näher vor und wenn jemand hier ein bisschen was werden will, wie sieht es damit aus?
Ja gut, also wenn jemand in der Verwaltung, wir haben nur 38 Leute in der Verwaltung und ich sag mal, da sind alle leitenden Leute waren ehemalige Lehrlinge. Und die sind als Lehrlinge eingestellt worden, haben Leistung gebracht und sind am Schluss jetzt in den Führungspositionen. Und da bin ich stolz zu sagen, dass, ich sag mal, egal, unsere Buchhaltungschefin war Lehrling. Das ist ganz wichtig, dass die Leute wissen, sie haben Aufstiegschancen.
Aber Leute zu bekommen, die studiert haben, scheint mir doch eher schwierig zu sein für Trigema. Ich meine, wenn Leute dann lieber in einer Großstadt leben wollen, mit viel Kulturangeboten und Szenekneipen, ist Bollerdingen nicht das ideale Pflaster.
Gut, ja, wobei wir jetzt auch nicht unbedingt Akademiker suchen. Natürlich brauchen wir, uns geht's nicht drauf an, ob der ein Prädikatsexamen gemacht hat oder nicht, sondern uns geht drauf an, was er an seinem Arbeitsplatz leistet. Und wenn er an seinem Arbeitsplatz top ist, dann ist mir egal, ob er Abitur hat oder ob er entsprechend ist. Das ist das ganz Wichtige. Aber ich habe studiert und habe von vornherein gesagt, ich mache meine Position als Inhaber und Unternehmenslenker mache ich nicht mit meinem Studium, sondern ich mache das mit dem normalen kleinen 1x1. 1 und 1 ist 2. Mit dem mache das, was ich in der Volksschule gelernt habe, das habe ich hier für meine Arbeit als Voraussetzung gesehen und nicht das, was ich studiert habe. Deshalb werden auch meine Mitarbeiter sagen, wenn wir den Grupp was fragen, kriegen wir eine klare, einfache Antwort und nicht eine so komplizierte Antwort, dass wir gar nicht wissen, was der meint.
Ich höre da so eine gewisse Kritik an der Akademisierung in unserer Gesellschaft heraus, denn nach den neuesten Zahlen ist es so, dass inzwischen 60% der 25- bis 29-Jährigen Voll- oder Fachabitur haben und nur noch 25% mittlere Reife und nur noch 12% einen Hauptschulabschluss. Ist das eine Richtung, die Ihnen als Unternehmer gefällt?
Ja gut, so dürfen Sie mich natürlich nicht fragen. Für mich gefällt die, brauche ich das nicht. Wissen Sie, ich bringe dann gerne das Beispiel, dass ich irgendwann wusste, dass eine Näherin bei uns einen Nachzügler hat, eine jüngere Tochter. Und dann habe ich die mal gefragt, was macht eigentlich ihre junge Tochter? Dann hat sie sich in die Brust geworfen und hat gesagt, Herr Grupp, die macht gerade Abitur. Sie hätte auch zu mir sagen können, Herr Grupp, die kriegen Sie nicht mehr. Denn wer Abitur macht, geht mir am Schluss nicht an die Nähmaschine. Deshalb deshalb brauche ich gut ausgebildete, geistig hochstehende Leute, die was begreifen und machen, aber die handwerkliches Geschick haben und nicht, weiß Gott, wie komplizierte geistige Dinge, wo sie den Verträge dann gar nicht mehr wissen, was da gemeint wird.
Ein ganz großes Problem für Trigema ist ja, dass es in Deutschland kaum noch Nachwuchs gibt für Bekleidungsherstellung. Gibt es halt nicht, wissen wir ja. Ist alles mehr oder weniger fast alles in Fernost. Wie wichtig sind da für Sie Arbeitskräfte aus dem Ausland?
Die sind ganz wichtig und wir haben ja über 40 Nationen bei uns beschäftigt. Das heißt, die sind, und wir haben knapp 100 Flüchtlinge in den letzten Jahren bekommen.
Also, das wäre meine Frage gewesen. Also, welche Rolle spielen denn für Sie
Flüchtlinge? Ohne die wären wir natürlich, wären wir hilflos, weil wir brauchen fremde Einwanderung, aber Leistungsträger. Und ich sage aber auch in diesem Zusammenhang, die gehören alle zur Betriebsfamilie. Also, das ist ganz wichtig, dass wir sagen, wir brauchen Flüchtlinge, denen wir Arbeitsplätze und alles bieten und die zur Betriebsfamilie gehören, aber die sich auch dann entsprechend verhalten.
Wie viele Flüchtlinge haben Sie denn zurzeit angestellt?
Wir haben etwa an die 100 Flüchtlinge.
Und wie schwer ist es, diese Leute zu integrieren?
Das ist, also ich habe da nicht groß gehört, dass das überhaupt schwer beziehungsweise ein bisschen problematisch ist. Die kommen her, wir helfen denen, wir unterstützen sie in Sprachen, Sprachkurse, alles. Wir bieten Wohnraum an, also Deutschkurse, auch Unterstützung bei Behördengängen. Wir haben mittlerweile auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit offiziellem Arbeitsvisum, also die schon ein Visum haben. Den anderen helfen wir, das Visum zu bekommen. Wir unterstützen sie sehr stark, weil wir auf die angewiesen sind.
Und was tun Sie jetzt dafür, dass diese Geflohenen nicht nach einem halben Jahr wieder weg sind, weil sie irgendwo was anderes gefunden haben? Was tun Sie denn da?
Also wir bieten Wohnraum, wir haben Tiny-Häuser haben wir gebaut und versuchen, dass die hier ihre Heimat finden. Ob wir Mietraum anmieten oder ob wir selber Mietraum haben und ihn anbieten oder ob wir Tiny-Häuser anbieten, das ist generell, unterstützen wir sie, dass sie praktisch mit ihren Familien hier ansässig werden.
Ja, das hat ja doch Tradition in Deutschland. Man kann sich ja mal in Essen die Margaretenhöhe anschauen. Das ist eine Siedlung, die von der schwerindustriellen Familie Krupp gebaut wurde. Die gibt es noch heute mit über 3000 Wohnungen. Sollte sowas denn nicht für die Unternehmer, die Unternehmen mehr das Vorbild sein, sich um Leute zu bemühen, damit sie wirklich eine gute Stammbelegschaft haben?
Gut, das haben wir ja immer schon gemacht. Bei uns gibt's auch wir haben, als ich in die Firma kam, hatten wir ein Haus, man hat's das Italiener- und Spanierhaus genannt. Da waren Italiener und Spanier damals als Fremdarbeiter sozusagen, waren die bei uns und da haben wir ein Haus mit mehreren Wohnungen, ein großes Haus gebaut. Diese Wohnungen konnten die Italiener oder Spanier kaufen. Die sind in der dritten Generation da. Das gab's früher auch, so wie Sie bei Krupp gesagt haben. Und jetzt, wie gesagt, sind wir dran mit Tiny-Häuser oder mit Wohnungen, die wir selber haben, die wir an ihnen anbieten. Wir wollen, dass die Flüchtlinge oder dass die zu uns ziehen, in Bullerdingen auch heimisch werden.
Also ein Aufruf an Leute ihresgleichen, mehr zu tun und weniger zu zetern, richtig?
Ich möchte mal sagen, man muss nicht klagen, sondern man muss aktiv werden und Probleme lösen. Und deshalb sage ich, wer zu mir sagt, er hätte ein großes Problem, sage ich meistens normal, er ist ein Versager. Denn jedes große Problem war klein und hätte er es als kleines gelöst, hätte er kein großes.
Herr Krupp, danach kann nichts mehr kommen.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Böhmer.